Ja, Jesus Christus, wir preisen dich und loben dich dafür, dass du in dieser Welt voller Verführung und Gesetzlosigkeit immer noch dein Werk tust, dass du immer noch Menschen zur Umkehr rufst, Menschen errettest, dass du deine Gemeinde baust und deine Verheißung steht weiterhin, dass die Pforten des Totenreichs sie nicht überwältigen können. So danken wir dir, dass wir jetzt auch dein Wort noch einmal hören dürfen. Schenke du uns Gnade und innere Sammlung dazu. Wirke du durch die Kraft deines Geistes, gib mir Gnade, dein Wort in Kraft zu verkündigen, und gib Gnade, dass wir einfach auch Orientierung und Klarheit mitnehmen dürfen für unseren Weg, solange wir auf der Erde sind. Und wir wollen dich erwarten, dich, den wiederkommenden Herrn, wollen dir dienen, wie wir es auch in dem Lied gesungen haben, bis du wiederkommst und deine Gemeinde vollendest und in die Herrlichkeit führst. Danke, dass die Herrlichkeit unsere Hoffnung sein darf. Du hast sie uns erworben. Und du mögest uns jetzt auch segnen, wenn wir dein Wort verkündigen und hören. Wir preisen dich darüber. Amen.
Amen.
Ja, unser letzter Vortrag, unser letztes Thema lautet der Weg der Treue in der letzten Zeit. Wir wollen einfach nochmal mit Gottes Hilfe auch versuchen, die Dinge etwas zusammenzufassen, die wir in den Vorträgen vorher miteinander betrachtet haben. Ich denke, wir haben eines gelernt, und es war sicher vielen schon vorher bewusst: Die Endzeit ist eine ganz besonders herausfordernde Zeit für uns als Kinder Gottes. Es ist eine Zeit der Verführung. Das erste Merkmal, als die Jünger in Matthäus 24 den Herrn fragen, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft, sagt der Herr: Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter dem Namen des Christus kommen und sie werden viele verführen. Ja, also Verführung ist ein Hauptmerkmal der Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und das müssen wir ganz nüchtern uns einprägen. Das muss uns bewusst sein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir wachsam sein müssen. Der Herr Jesus hat es auch so deutlich gesagt, in Markus 13 lesen wir das. Eine ganz grundsätzliche Aussage über diese Herzenshaltung, die wir in dieser letzten Zeit brauchen. Ab Vers 33, Markus 13: Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen soll. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wacht. Ja, das ist ein wichtiger Grundsatz. Wir müssen nüchtern und wachsam durch diese Welt gehen. Wir müssen bereit sein zu prüfen. Wir müssen bereit sein, das Wort Gottes wirklich auch als Orientierung und Richtschnur für unser ganzes geistliches Leben zu nehmen. Wir dürfen keine der Dinge, die uns so aufdrängen oder uns aufgedrängt werden sollen, einfach so nehmen, weil sie uns nett und angenehm erscheinen, sondern wir müssen prüfen, ob es von der Schrift her gesund und göttlich ist oder ob es krank und verführerisch ist. Das ist unsere Aufgabe, zu wachen und auch zu beten, dass der Herr uns bewahrt und dass er uns klare Unterweisung und Unterscheidungsvermögen durch sein Wort gibt, damit wir die Irrtümer dieser letzten Zeit wirklich durchschauen können. Ja, der Herr warnt uns in Matthäus 24 vor falschen Propheten, er warnt uns vor falschen Wunderzeichen. Wir werden aber auch gewarnt in 2. Petrus 2 vor falschen Lehrern. Und wir wollen das einfach auch noch einmal uns bewusst machen, was der Herr in Matthäus 24 geschrieben hat über die Entwicklung der Endzeit. Ich lese mal ab Vers 6. Das ist ja etwas, was wir ganz konkret heute auch in Europa erleben. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Also auch dieser Begriff ist für uns wichtig. Ich denke, die meisten von uns wissen mehr oder weniger direkt aus eigener Erfahrung oder aus Anschauung, wie das bei den Wehen einer Frau ist, wenn sie schwanger ist und kurz vor der Geburt steht. Diese Wehen haben an einem bestimmten Punkt eine Gesetzmäßigkeit, dass sie nämlich immer schneller aufeinander folgen und immer stärker werden, bis die Austreibungsphase kommt, die dann die Geburt einleitet. Und dieses Bild gebraucht der Herr Jesus nicht umsonst. Wir müssen also daraus schließen, sowohl die Seuchen und die Erdbeben und Naturkatastrophen als auch die Verführung werden gegen Ende hin immer massiver werden. Ja? Wenn wir uns anschauen, wie viele Verführungsbewegungen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts auf uns eingeströmt sind. Ja, das sind dann die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die christliche Wissenschaft und so weiter, die Pfingstbewegung, der ökumenische Weltrat der Kirchen. Ja. Also eine riesige Menge an verführerischen Einzelströmungen. Und jetzt natürlich auch mit den allgegenwärtigen Internetmedien wird die Verführung noch besser ausgebreitet, noch stärker ausgebreitet. Ja, Gott sei Dank auch Gesundes, aber eben auch Verführung. Ja. Und diese Dinge müssen wir uns bewusst machen, je näher wir in der Endzeit an die Wiederkunft des Herrn Jesus kommen, desto stärker werden die endzeitlichen Wehensymptome, die Verführung, die Verfolgung auch, der Druck, die Gesetzlosigkeit, der Verfall der Liebe. All diese Dinge müssen wir nüchtern sehen und wir müssen uns eines ganz klar machen. Wir können den Niedergang der Christenheit nicht aufhalten. Letztlich geht es darum, wie stehst du persönlich zum Herrn? Wie willst du persönlich mit dem Herrn Jesus leben? Willst du in Treue ihm nachfolgen? Willst du bereit sein, dein Kreuz auf dich zu nehmen und in Selbstverleugnung und Hingabe für den Herrn zu leben? Ganz egal, was andere machen. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Blick auf den Herrn haben, dass wir uns vom Herrn leiten lassen, statt von Menschen, die um uns herum sind und die sagen, oh, mach's doch ein bisschen bequemer oder geh doch mal dorthin oder mach doch mal das, sondern dass wir wirklich uns am Herrn ausrichten und vom Herrn erbitten und erwarten, dass er uns durch diese gefährlichen Zeiten hindurchbringt, sicher und gesegnet hindurchbringt. Ja, und dazu gehört, dass wir also auch uns klar werden, was sind denn die Verführungsströmungen in dieser Zeit? Wir haben die falschen Propheten in der Endzeit jetzt ziemlich umfassend betrachtet, die Pfingst- und charismatische Bewegung als falschprophetische Bewegung. Aber es gibt natürlich noch andere Dinge. In 2. Petrus 2 werden wir gewarnt vor falschen Lehrern. Ich möchte das mal mit uns lesen. Ab Vers 1, 2. Petrus 2. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Noch eine Sache, die Bibel lehrt ganz deutlich, dass alle, ausnahmslos alle falschen Lehrer, Propheten und Apostel nicht wiedergeboren sind, sondern Söhne des Verderbens, die dem Zorngericht anheimfallen. Ja? Es gibt sehr wohl echte Gläubige, die verführt sind, aber die Verführer, die sind unecht und die sind Wölfe im Schafspelz. Und von denen müssen wir uns auf jeden Fall ganz konsequent absondern. Ja? Also das ist eine klare Sache, Irrlehrer, falsche Propheten, falsche Apostel, wer heute den Anspruch hat, ich bin ein Apostel Gottes, der ist immer ein falscher Apostel, weil die echten Apostel sind seit der Apostelzeit nicht mehr aufgetreten. Ja? Wer heute sagt, ich bin ein Prophet, ich habe eine Botschaft von Gott, hört auf mich, der ist ein falscher Prophet und auf den dürfen wir auf gar keinen Fall hören. Ja? Und genauso bei den Lehrern. Wer Verführung lehrt, wer böse, verderbliche Sachen lehrt, den müssen wir uns ganz klar, und den müssen wir uns absondern. Und falsche Lehre ist natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil, gerade bei der Gemeinde, die ja über gesunde Lehre aufgebaut wird. Da schaut der Teufel, dass er falsche Lehre hineinschmuggelt in die Reihen der Gemeinde, um sie zu schwächen und zu zerstören, wenn das möglich wäre. Ja? Deswegen falsche Lehre, da haben wir zum Beispiel die Bibelkritik ganz klar, diese liberale Theologie, die eigentlich die ganze Heilige Schrift leugnet. Das ist ein Extrembeispiel, aber auch zum Beispiel Gemeindewachstumsbewegung, Emerging Church, kulturrelevante Gemeinden, was heute so groß in Mode ist, falsche Missionslehren. Da gibt es eine Menge falsche Lehren, die wir einfach meiden sollten und wo wir uns absondern müssen von solchen verkehrten Lehren. Die Allversöhnung gehört da dazu, ja, zu den falschen Lehren. Und dann gibt es eben auch noch die falsche Einheit der Namenschristenheit. Und das ist letztlich die Hure Babylon, die sich entwickelt, die Ökumene, wo die katholische Kirche und die abgefallenen protestantischen Kirchen miteinander zusammenwirken und zunehmend eben auch die Charismatiker und die Pfingstler mit hineinnehmen zu einem großen Welteinheitskirchenbrei. Ja? Und das ist ganz klar, die Ökumene ist eine teuflische Verführung. Ja? Aber immer mehr Allianzgemeinden, die früher evangelikal waren und noch relativ klar gestanden sind, öffnen sich für die Ökumene und gehen in die ACK, zum Beispiel jetzt auch der Freie Evangelische Gemeinde, dieser Gemeindebund, will jetzt auch sich der ACK anschließen, Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirchen, und das ist ja die ökumenische Arbeitsgemeinschaft dieses ökumenischen Weltrats. Und das ist Abfall von Christus, das ist Verderbnis. Und davon müssen wir uns fernhalten, wenn wir dem Herrn treu sein wollen. Ja? Also diese Dinge, die müssen wir beachten. Da gibt es Verführungen, von denen müssen wir uns absondern. Absondern deshalb, und das ist eben wichtig, wir haben das schon Matthäus 13, 33 gesehen, weil das Prinzip des Sauerteigs wirksam ist in der endzeitlichen Gemeinde. Und das Prinzip des Sauerteigs, das lehren zum Beispiel der Apostel Paulus in Galater 5. Da geht es um die Irrlehren dieser Judaisten, dieser Juden, die gesagt haben, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst. Ne? Und da sagt der Apostel Paulus Folgendes, Vers 7, Galater 5. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Also da war Irrlehre. Ja, diese Beschneidungslehre, sagt der Apostel Paulus ganz klar, ist ein falsches Evangelium. Hütet euch davor. Und dann sagt er, das, was euch da passiert ist, diese Beeinflussung war Sauerteig. Und wenn ihr diese Beeinflussung nicht stoppt und rausschmeißt aus euren Gemeinden, dann wird dieser Einfluss den ganzen Teig durchsäuern. Das heißt, zum Schluss seid ihr alle verführt und auf dem falschen Weg. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den wir da finden, nämlich der Grundsatz der Absonderung. Ja? Der Absonderung vom Bösen. Wenn die Methode des Teufels, um Irrlehren und Böses zu multiplizieren, die Vermischung ist von Gut und Böse, von richtig und falsch, dann ist die Methode Gottes die Trennung von Gut und Böse. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Heute wird oft gesagt, ja, wer sich absondert, der ist lieblos, der ist intolerant, der ist engstirnig. Ja? Es gibt auch eine falsche Absonderung, das wollen wir auch mal sagen. Ja? Wenn unter treuen Christen man wegen zweiter oder drittrangiger Fragen sich verstreitet und zertrennt, das ist nicht Gottes Willen. Aber überall dort, wo Böses im Spiel ist, moralische Sünde oder eben Irrlehre, Verführungslehre, da muss Absonderung passieren. Sonst wird sich diese Verführungslehre durchsetzen wie ein Sauerteig, der den ganzen Teig am Ende durchsäuert. Das ist übrigens eine Sache, die wir von der Erfahrung her sehr deutlich sehen können durch die charismatische Unterwanderung vieler evangelikaler Gemeinden. Ja? Sei es jetzt zum Beispiel Baptisten, sei es Methodisten, die haben ja alle ihre charismatische Erneuerungsbewegung, sei es die landeskirchlichen Gemeinschaften. Das fing an damit, dass man gesagt hat, die Berliner Erklärung wollen wir wegschmeißen. Ja? Die ist zum alten Eisen gehörig, das ist intolerant. Wir öffnen uns und lieben unsere Geschwister in der Charismatik und heißen sie herzlich willkommen. So, und ist doch ganz interessant, wenn man das sich mal anschaut. Ja? Die Evangelische Allianz in Deutschland, ich glaube 1996, haben sie gesagt, ihr seid alle willkommen, ihr Pfingstler und Charismatiker. Irgendwann später kam es so weit, dass ein Peter Wenz vom Gospelforum in den Hauptvorstand der Evangelischen Allianz hineingewählt wurde. Und dann kam es so weit, dass ein Pfingstler, und das ist heute noch der Fall, nämlich Vorsitzender von der Allianz geworden ist. Ja? Am Anfang haben sie so eine kleine Nische gehabt. Ja? Und dann wurde der Einfluss immer größer und immer größer. Und jetzt haben wir einen pfingsterischen Allianzvorsitzenden. Ja? Und das heißt, es ist das illustrierende Gesetz des Sauerteigs. Ich habe einmal jemanden gehört, der so gesagt hat, ja, bei uns da haben wir so eine Gemeinde, bei uns da haben die Leute eine krebskranke Frau versucht zu heilen, indem sie Krankheitsdämonen aus ihr ausgetrieben haben. Da habe ich gesagt, was bist denn du so eine extrem charismatische Gemeinde? Ja, nein, das ist der Liebenzeller Gemeinschaftsverband bei uns. Ja, da denke ich jetzt, so weit sind wir gekommen, ja? Dass also in pietistischen Gemeinden, die früher da weit davon entfernt waren, inzwischen charismatische Extrempraktiken eingezogen sind und wie selbstverständlich praktiziert werden. Ja? Es gibt heute viele baptistische Gemeinden, die sind im Prinzip charismatische Gemeinden. Ja? Die haben halt nur noch den Namen Baptisten, aber die sind charismatisch geworden. Das ist das Prinzip des Sauerteigs. Ja? Und das göttliche Rezept gegen den Sauerteig ist Absonderung. Ja? Und diese Absonderung, die wollen wir uns einfach auch nochmal anschauen. 2. Korinther 6, eine ganz wichtige Grundsatzlehre. 2. Korinther 6, ab Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gott. Ja, wir könnten da lang drüber reden. Ich möchte es noch mal ganz kurz betonen, was diese Schriftstelle aussieht. Erstens mal, Absonderung ist kein Selbstzweck. Wir sondern uns nicht ab, um von anderen abgesondert zu sein, sondern wir sondern uns ab, weil der heilige Gott in unserer Mitte ist und wir ein heiliges Priestertum sind, berufen, den lebendigen Gott anzubeten und ihm im Geist zu dienen. Und wenn wir das tun, wenn wir dieses unglaubliche Privileg haben, dass der lebendige Gott in unserer Mitte sein will, dann müssen wir alles Böse, alles, was diesen Gott betrübt und entehrt, aus unserer Mitte hinaus tun. Sonst verlieren wir die Gegenwart des Herrn. Das war das Problem Israels. Israel sollte heilig leben und hatte ein Heiligtum in seiner Mitte. Und als das Volk sich entheiligt hat und mit Götzendienst befleckt hat, zog dieses Heiligtum aus der Mitte des Volkes heraus und hat sich außerhalb des Lagers etabliert. Ja? Weil der heilige Gott nicht mehr mit dieser unheiligen, vermischten Gesellschaft sein kann. Und das ist ein Grundsatz, den wir eben auch im Neuen Testament finden. Weil Gott heilig ist und weil er in unserer Mitte wohnen will, müssen wir den Sauerteig der Bosheit, der Sünde, der Verführung aus unserer Mitte heraustun. Und entweder werfen wir den Sauerteig hinaus, das ist 1. Korinther 5, tut den Sauerteig hinaus von euch, oder aber wir müssen uns absondern, wenn eine Gemeinde oder Gemeinschaft oder Kirche das Böse nicht mehr hinaustut, dann müssen wir gehen. Das ist ein ganz einfacher Grundsatz der Absonderung. Ja? Aber ich kann nicht vermischt mit Bösen bleiben. Und das sehen wir auch in Römer 16. Römer 16, ab Vers 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Artlosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Ja? Unvermischt mit dem Bösen. Das ist ganz wichtig. Und habt nichts mit ihnen zu tun, meidet sie, sondert euch ab. Überall, wo wir von Irrlehrern hören, haben wir auch dieses Gebot der Absonderung. 1. Timotheus 6 ist auch noch so eine Stelle, die da wichtig ist. Ab Vers 3. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krank an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Ja, also es bedeutet, dass wir immer vergleichen müssen, ist diese Lehre, entspricht sie der gesunden Lehre des Herrn? Entspricht sie der gesunden Lehre der Apostel? Ist sie der Gottesfurcht entsprechend? Ganz wichtiges Kriterium. Ja? Ganz viele Irrlehrer verführen heute die Menschen, dass sie nicht gottesfürchtig sind, sondern Gott wie einen Kumpel betrachten. Ja? Das wird ganz systematisch in den charismatischen Kreisen so gelehrt. Jesus ist dein Freund, mit dem kannst du in die Disco gehen. Gott ist dein Daddy, der schenkt dir alles, was du willst, wenn du nur richtig bittest. Das sind alles lästerliche Dinge im Grunde, die die Ehrfurcht vor Gott zerstören. Dazu gehört auch, wenn dann die Prediger in zerrissenen Jeans mit Händen in den Hosentaschen umeinander laufen und ihre Witze erzählen bei der Predigt. Das gehört auch einfach Zerstörung der Gottesfurcht. Ja? Ja, aber wir sollen uns von solchen fernhalten. Das ist eine ganz klare Lehre. Und ganz wichtig ist auch 2. Timotheus 2. Und da finden wir auch die positive Alternative. 2. Timotheus 2, ab Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Ja, das ist also eine ganz wichtige Aussage in der heutigen chaotischen Zeit. Es ist ja sehr verwirrend. Viele Leute sagen, ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Wer ist jetzt eigentlich noch echt und wer ist noch bibeltreu und wer ist es nicht mehr? Alle behaupten es. Wir können ja sowieso nicht in die Herzen schauen. Manche sagen, ja, du darfst überhaupt nicht richten, du darfst überhaupt nicht über andere urteilen. Das ist falsch, das ist unbiblisch. Wir müssen beurteilen, aber wir sollen nicht verurteilen. Ja? Wir müssen Irrlehrer beurteilen, müssen vor ihnen entschieden warnen, aber wir sollen keinen Menschen in unserem Herzen verurteilen, sondern das ist Aufgabe des Herrn, der Richter ist über das Böse. Ja, das ist der Unterschied, aber die Leute, die modernen Evangelikalen sagen, du darfst auch gar nicht beurteilen, du sollst möglichst alles stehen lassen und alles tolerieren, so wie es ist, und das ist Böse, das ist Verführung. Das führt dazu, dass die Verderbnis in der Gemeinde immer mehr um sich greift. Ja, wir wissen oft nicht mehr, wer ist ein wahrhafter Gläubiger und wer ist ein Scheingläubiger. Deswegen tröstet es zu wissen, der Herr kennt die Seite. Aber es gibt unsere Seite. Und von unserer Seite her müssen wir uns fragen, lebt jemand im Bösen? Dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Er mag vielleicht ein echtes Kind Gottes sein, aber wenn er in Sünde lebt oder einer Irrlehre anhängt, dann halte ich eine gewisse Distanz von ihm. Ja. Und das lehrt dieser Abschnitt, wenn wir weiterlesen. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Also in diesem großen Haus der vermischten Christenheit gibt es Echtes und Falsches nebeneinander. Reines und Unreines, dem Herrn Wohlgefälliges und dem Herrn Nicht-Wohlgefälliges. Aber ich kann nicht einfach sagen, mir ist es egal, ich bleibe dort, wo lauter unreine Gefäße sind, sondern wenn ich ein Gefäß zur Reinheit sein will, dann muss ich mich von den unreinen Gefäßen trennen. Ja? Das ist ganz verständlich, wenn man sich das von der Praxis her überlegt, wenn dann da zwischen lauter irgendwelchen Toilettenschüsseln mal ein echtes Trinkgefäß aus Porzellan sein sollte, dann wird es kein vernünftiger Mensch zum Trinken nehmen, ja? Sondern der sagt sich, wenn das dort steht, wo die ganzen stinkenden und dreckigen Gefäße sind, dann ist es mit Sicherheit auch dreckig geworden und dann nehme ich lieber ein anderes Gefäß. Ne? Das ist so dieses Bild. Ja? Aber geistlich geht es darum, wenn ich dem Herrn heilig leben will, dann muss ich mich trennen von Gemeinden zum Beispiel oder Christen, die zum Beispiel praktizierende Pfingster und Zungenredner sind, die zum Beispiel der Allversöhnung anhängen oder die in moralischer Sünde leben, wilde Ehe oder solche Dinge, ja, von denen muss ich mich absondern, damit ich dem Herrn wohlgefällig leben kann. Aber die Absonderung ist kein Selbstzweck, das sehen wir auch hier. Und das ist das Schöne, der Vers 22, da heißt es dann, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also Gott will nicht irgendwelche Einzelkämpfer und Einzelgänger, und da gibt es leider viel zu viele, die zum Beispiel rausgegangen sind aus einer verführten Gemeinschaft und die keinen Anschluss gefunden haben in einer wirklich gesunden, bibeltreuen Gemeinde. Und dann irren sie durch die Gegend als Internetchristen, als Einzelkämpfer, ein Stück isoliert und auch ja, geistlich gefährdet, geistlich krank manchmal noch. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Ergänzung zur biblischen Absonderung ist, suche die Gemeinschaft mit solchen, die dem Herrn treu dienen, die ihn aus reinem Herzen anrufen. Ja? Anders ausgedrückt, suche die Gemeinschaft einer bibeltreuen Gemeinde, auch wenn du vielleicht eine Stunde hinfahren musst. Ja, in anderen Ländern wie Russland oder Afrika nehmen sie zum Teil Reisen von 3-4 Stunden auf sich, um mit Gläubigen Gemeinschaft zu haben und Gottesdienst zu feiern. Ja, wir sind verwöhnt. Ja. Und sei verbindlich in einer Gemeinde. Lass dich korrigieren und erbauen. Es gibt so viele Gemeindehopper. Ja, ich muss ja alles Englisch ausdrücken heute. Ja, also Leute, die praktisch mal hier sind, mal dort sind und dann gefällt ihnen der Prediger, dann gehen sie dorthin, dann sind sie wieder da. Aber nirgends werden sie korrigiert, nirgends werden sie ermahnt und nirgends dienen sie. Und das macht krank, ihr Lieben. Ja? Wir brauchen die Verbindlichkeit in der Gemeindezugehörigkeit, wir brauchen den Dienst, wir brauchen Korrektur von anderen Geschwistern und von biblischen Ältesten und Gemeindeverantwortlichen, sonst wird unser Glaubensleben krank und schief. Bei aller Absonderung. Ja, das ist nicht alles, sondern die Suche nach biblischer Gemeinschaft ist die ganz wichtige Ergänzung dazu, wenn wir den Willen Gottes in der Endzeit wirklich tun wollen. Und das ist dieses alte schöne Bild, was einfach gültig ist, wenn es um Erweckung und geistliches Leben geht, mit den Kohlen, wo man einfach sagt, wenn man glühende Kohlen von einem Grill schnell löschen will, dass sie schnell erkalten, dann muss man sie auseinanderziehen, damit jede für sich ist, dann werden die ganz schnell ihre Glut verlieren. Wenn man sie aber zusammenhält, dann sind oft noch stundenlang danach, ist da noch Glut vorhanden, weil die sich gegenseitig am Glühen halten. Ja, und das ist genau das, wozu wir in der Endzeit bibeltreue Gemeinde brauchen, dass wir uns gegenseitig am Brennen erhalten und dem Herrn ja, uns anspornen, uns ermahnen und ermuntern, jeden Tag, bis der Herr wiederkommt, Und deswegen brauchen wir diese einfach Verbindlichkeit auch in der Gemeinschaft der Gemeinde. Ja, und dann brauchen wir auch eben das, dass wir nicht mitschwimmen mit anderen, dass wir ganz persönlich vor dem Herrn stehen. Und es gibt viele Christen, die verstecken sich in der Gruppe, die haben nicht wirklich diese persönliche Beziehung zum Herrn, dass sie sagen würden, wenn alle einen falschen Weg gehen, ich will mit dem Herrn den richtigen Weg gehen. Ist mir egal, was die anderen tun. Ja. Und das wird zum Ausdruck gebracht in so einer kleinen Formulierung, die immer wieder vorkommt in den Endzeitbriefen, nämlich das Du-Aber. Ja. Wir lesen mal gerade nochmal diese Stelle, die wir schon mal angeschaut haben, 2. Timotheus 3, Vers 13 und 14. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und so weiter. Ja? Und dann 2. Timotheus 4, auch noch eine wichtige Stelle, ab Vers 1, auch wieder dieses Du aber. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Da ist wieder dieses Du. Auch wenn alle möglichen Leute anfangen, sich ihre Lieblingsprediger aus dem Internet rauszupicken und nur noch das hören, was sie streicheln, nur noch positive Botschaften, ja, das ist ja die Verführung der Gemeindewachstumsbewegung, Bill Hybels, Rick Warren, die gesagt haben, wenn du eine Megagemeinde haben willst, wo viele Leute sind, dann predige nicht mehr über Sünde, ermahne die Leute nicht, predige nur noch das Positive, erzähle den Leuten immer wieder, wie schön es ist, Christ zu sein und was für ein schönes Leben man hat, wenn man Christ ist. Ja? So kriegst du viele Leute und dann noch Rock- und Popmusik. Ja? Und das ist genau das Gegenteil, was hier gesagt wird. Wenn du vor dem Herrn stehst als Prediger, dann sollst du auch dort, wo es gar nicht erwünscht ist, ermahnen, das Wort verkündigen, es sei gelegen oder ungelegen, überführen von Sünde, tadeln. Wisst ihr, und wie ist es denn mit euch? Seid ihr dankbar, wenn es Prediger gibt, die noch deutlich predigen, die noch überführen und ermahnen? Oder sucht ihr euch auch lieber Prediger, die euch so ganz gelinde in den Ohren kitzeln? Na, das dem Fleisch gefällt es immer besser. Aber wir brauchen in der Endzeit bewusst Gemeinden, wo noch klare Verkündigung ist, wo der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird und nicht irgendwas verschwiegen wird, um mehr Leute zu bekommen. Ja? Wir brauchen Prediger, die den Mut haben, auch unpopuläre Dinge zu predigen. Und das führt dann manchmal dazu, dass Leute weggehen, dass du verleumdet wirst, dass du angegriffen wirst. Ja? Du hast doch viel einfacher, wenn du immer nur alles streichelst. Ja, ganz bestimmt, als Prediger ist es einfacher. Aber dann stehst du vor Menschen und nicht vor Gott. Und wir brauchen heute Prediger, die vor Gott stehen, statt vor Menschen. Und wir brauchen Nachfolger des Herrn Jesus, die dem Herrn Jesus wirklich nachfolgen und nicht irgendwelchen anderen Leuten. Ja? Und dann hat man den Mut, auch gegen den Strom zu schwimmen. Und das ist so wichtig in dieser letzten Zeit. Du aber, auch wenn die anderen falsch gehen, auch wenn die anderen über dich spotten, du aber folge dem Herrn träumen. Das ist diese Botschaft, die wir immer wieder finden, gerade in den Timotheusbriefen und die ich euch auch mitgeben möchte. Ja? So ähnlich in 2. Timotheus 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Ihr Lieben, in der Endzeit haben wir keinen Spaziergang. Wir haben kein christliches Wohlleben zu erwarten, sondern wir haben Leiden und Druck und Schwierigkeiten zu erwarten. Und dann müssen wir auch bereit sein und sagen, Herr Jesus, mit deiner Hilfe und um deinetwillen will ich diesen schmalen Weg auch wirklich gehen. Auch wenn es mich was kostet. Ja? Solche Leute brauchen wir in der Endzeit. Und nur solche Leute haben wirklich auch die Verheißung, dass sie unbeschadet durchkommen. Dass der Herr sie durchbringt. Wenn wir da falsche Kompromisse machen und ja, ein Stück unserem Fleischraum geben und da einfach Dinge tun, die nicht gut vor dem Herrn sind, dann haben wir auch keine Verheißung, dass der Herr uns untadelig und ohne Straucheln bewahren wird. Ja. Ich meine, der Herr will uns bewahren, aber wir müssen schon einfach auch das, was sein Wort uns lehrt, beachten und bedenken. In dieser letzten Zeit, es ist kein Spaziergang. Ja. Es ist ernst. Es geht wirklich darum, dem Herrn nachzufolgen in einem Kampf, in einem Ringen. Und da gilt es eben ganz persönlich, ein guter Streiter Jesu Christi zu sein. Möglichst mit anderen zusammen, aber letztlich muss ich dem Herrn und seinem Wort folgen und nicht irgendwelchen Menschen. Ja? Und das ist einfach wichtig, dass wir da lernen, dass wir lernen, wirklich diesen gesunden Weg zu gehen, dass wir lernen, bereit zu sein, auch Leiden und Schwierigkeiten zu erdulden. Wenn wir ohne das durchkommen wollen, dann wird es ganz schwierig und kaum möglich sein, wirklich das Lob unseres Herrn einmal zu hören. Recht so, du treuer und guter Knecht, gehe ein zur Freude deines Herrn. Ja, das sollte uns ein Ansporn sein. Für die ganzen Kämpfe und Schwierigkeiten und Leiden dieser jetzigen Zeit gibt es einen himmlischen Lob. Der Herr kommt bald und dann werden wir vor dem Richterstuhl des Christus Bilanz ziehen dürfen mit ihm zusammen über unser Leben. Und das sollte uns motivieren, dass wir bereit sind, Lasten zu tragen, Schwierigkeiten auf uns zu nehmen, Kämpfe durchzustehen, um des Herrn willen, um seine Gemeinde wirklich auch noch zu stärken und heilig und untadelig vor Gott darzustellen, ausgereift in Christus vor Gott darzustellen. Und das braucht jeden Einzelnen. Das braucht Mitstreiter, Mitkämpfer, die den Mut haben, wirklich auch dem Herrn treu zu dienen, auch wenn es eben Schwierigkeiten macht und etwas kostet. Und das möchte ich uns mitgeben für diese letzte Zeit, dass wir bereit sind, auch persönliche Herzensentschlüsse zu fassen, dass wir bereit sind, auch Mühen und Schwierigkeiten auf uns zu nehmen, um den Auftrag des Herrn noch auszuführen und ihm treu zu bleiben und mit ihm voranzugehen, bis er kommt und uns in die Himmelsherrlichkeit holt. Und das kann sehr bald sein. Ja? Der Herr kommt bald. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nimmt. Ja? Ja, das wollen wir miteinander uns zu Herzen nehmen. Ich möchte schließen mit dem Wort aus dem 2. Petrusbrief, aus dem 3. Kapitel am Ende. Da heißt es, ihr aber Geliebte, Vers 17 und 18, ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ja, ihr aber, wieder das Du aber, diesmal kollektiv. Auch wenn andere der Verführung folgen, wir wollen uns hüten, wir wollen uns absondern, wir wollen nicht unseren festen Stand verlieren, sondern im Gegenteil uns immer fester in Christus und seinem Wort gründen. Und wir wollen wachsen in der Gnade und in der Vollerkenntnis des Herrn Jesus. Wisst ihr, das ist das Entscheidende, dass wir unseren Herrn immer tiefer erkennen und mehr lieben und wirklich in seiner Fülle leben, in ihm wandeln und dienen, dann werden wir auch bewahrt und gut durch diese letzten Zeiten kommen. Ganz egal, was kommen mag, unser Herr Jesus bringt uns zum Ziel. Ja, und so will ich schließen mit diesem letzten Vers noch einmal: Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ich möchte auch beten und wir wollen weiter. Ja, lieber Jesus Christus, wir haben jetzt viel gehört und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir einfach dafür, dass du so viel Gnade gegeben hast, uns wirklich Unterweisung und Hilfe und Anweisung gegeben hast in deinem Wort, wie wir auch in dieser letzten Zeit mit all ihren Verführungen durchkommen können, wie wir wirklich auch überwinden können. Durch dich überwinden wir weit. Herr, vergib uns Gnade, dass wir das gehörte Wort wirklich beherzigen, dass wir wachsen in deiner Gnade, dass wir dich immer mehr kennenlernen, dich immer mehr lieben und dir treu dienen und nachfolgen, bis du wiederkommst. Schenk uns diese Hoffnung als eine lebendige Hoffnung. Stärke du jeden Einzelnen. Du weißt, was jeder Einzelne auch für Nöte, für Kämpfe hat, für Schwierigkeiten, wo vielleicht Schritte der Umkehr nötig sind. Wirke du es und rede du durch dein Wort. Und bewahre du das Wort, was wir jetzt hören durften, dass es doch in uns weiterwirkt, gute Frucht wirkt und uns stärkt in deiner Nachfolge. Du bist unser wunderbarer Herr und Erlöser. Du liebst uns und du bringst uns ans Ziel.